HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Offene Ohren. Die Kölner Visitatoren des Papstes sprechen mit Opfern. Tu, was du willst, aber bleib in München. Der Papst nimmt den Rücktritt von Kardinal Marx nicht an. Und Paradieswege, das kirchliche Kunstprojekt zur Documenta 2022, wurde vorgestellt. Am vergangenen Montag sind die beiden apostolischen Visitatoren eingetroffen, die Papst Franziskus nach Köln beordert hatte, um den dortigen Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu überprüfen und etwaige Fehler der Verantwortlichen, allen voran Kardinal Rainer Maria Wölki. Es war wohl ein Signal der Visitatoren, dass sie zuerst das Gespräch mit Opfervertretern gesucht haben und ihnen auch freigestellt haben, über den Inhalt ihrer Gespräche der Presse zu berichten. Für alle anderen Gesprächspartner gilt während der zweiwöchigen Visitation absolute Schweigepflicht. Friederike Mühlender konnte sich deshalb mithilfe der Opfervertreter zumindest einen kleinen Eindruck verschaffen, in welchem Klima die Prüfer ihrer Aufgabe nachgehen.
Es ist das erste offizielle Gespräch, zu dem die beiden Visitatoren Anders Arborelius aus Stockholm und Hans van den Hende aus Rotterdam in Köln eingeladen haben. Denn sie wollen herausfinden, ob Kardinal Rainer Maria Wölki Fehler gemacht hat beim Umgang mit Fällen sexueller Gewalt im Kölner Erzbistum. Vor dem Treffen herrscht Aufregung.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es uns gelungen ist, an diesen Punkt zu kommen, dass die Visitatoren mit uns reden. Das heißt, man vertraut uns, man will uns zuhören und das ist erstmal ein positives Signal.
Man trifft nicht jeden Tag hohe Herren aus dem Vatikan. Es grummelt doch durchaus ziemlich im Bauch.
Auf das Treffen haben sich die Vertreter und Betroffenen gründlich vorbereitet, erzählt Patrick Bauer.
Wir wissen genau, was wir heute den beiden Bischöfen sagen möchten. Wir wissen genau, wo wir hin möchten. Und wir müssen selbst aber gucken, was passiert. Weil keiner von uns ist vorher schon mal in so einer Situation gewesen. Es gibt niemanden, der das schon mal vorher erlebt hat, der uns hätte erzählen können, wie man mit sowas umgeht. Von daher ist das für uns alle wahnsinnig neu.
Eine gute Stunde lang dauert das Gespräch. Winfried Ponsens erster Eindruck direkt nach dem Gespräch mit den Visitatoren ist positiv.
Es war ein Miteinander, das auch die Fragesteller mit einbezog. Es war ein gutes Gespräch, wobei ich sagen muss, bei der Kirche weiß man nie, wo führt das denn jetzt hin? Was kommt denn da jetzt raus? Aber die Atmosphäre war sehr zugewandt. Auch immer wieder der Hinweis an den Notar, bestimmte Sätze zu protokollieren. Das ist ein Verfahren, wie ich das begrüßen kann.
Nach ihrem Besuch werden die Visitatoren einen Bericht nach Rom an den Papst schicken, der für die Öffentlichkeit jedoch geheim bleibt. Im Anschluss hat der Papst drei Möglichkeiten, erklärt Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller.
Dass man sagt, die Vorgänge sind so gravierend, dass man glaubt, dass der Erzbischof nicht mehr im Amt zu halten ist, dann würde man ihn um Rücktritt bitten. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Papst sagt, du hast Fehler gemacht, aber du bist auf einem guten Weg. Ich traue dir noch zu, als Erzbischof längere Zeit zu arbeiten. Oder man weist ihnen eine auf weltkirchlicher Ebene neue Aufgabe zu. Das ist bei Kardinälen nicht ganz ungewöhnlich.
Bis zu dem Urteil aus Rom wird man sich im Kölner Erzbistum noch gedulden müssen. Einen Rücktritt hatte Kardinal Wölki bisher immer ausgeschlossen.
Offene Ohren. Die Kölner Visitatoren sprechen mit Opfern. Ein Beitrag von Friederike Mühlender. Am 4. Juni hatte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, den Papst um Entpflichtung vom Amt des Erzbischofs gebeten. Mit einem Rücktritt wolle er ein Zeichen der Mitverantwortung für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs in der Kirche setzen, so Marx. Der Papst findet das Anliegen des Münchner Erzbischofs gut, aber gehen lassen will er ihn nicht. Am vergangenen Donnerstag wurde das Rücktrittsgesuch von ihm abgelehnt. Über Reaktionen und Hintergründe Sabine Winter.
Ich habe alles gesagt, was jetzt im Augenblick notwendig ist in meiner Erklärung. Und alles andere muss ich erst noch verarbeiten. Dankeschön.
Erstmal verarbeiten. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, gestern Abend auf dem Weg zu einem Gottesdienst. Offenbar war auch er völlig überrascht angesichts der Entscheidung des Papstes. Vielleicht sogar ein bisschen geschockt. In einer schriftlichen Stellungnahme hatte er aber bereits am Nachmittag mitgeteilt, dass er die Entscheidung des Heiligen Vaters in Gehorsam akzeptiere. Viele Kirchenvertreter zeigten sich erleichtert. Der Nachfolger von Kardinal Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, ließ verkünden, dass er sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Kardinal Marx freue. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller interpretiert die Entscheidung des Papstes als klares Bekenntnis zu Reformen in der katholischen Kirche. Der Papst habe deutlich gemacht, dass er seinen Vertrauten Marx für die Umsetzung dieser Reformen brauche. Der 67-jährige international erfahrene Erzbischof von München und Freising gilt als überaus durchsetzungsstark. Der Papst habe aber auch noch eine andere Botschaft gesendet, so Schüller.
Er spart ihm nicht die Konfrontation mit den Untersuchungen hinsichtlich seiner Verfehlung als Bischof von Trier. Und im Sommer kommt ja, oder im Spätsommer kommt ja auch die Untersuchung zu München-Freising. Da müssen wir dann nochmal neu sehen, welche Verfehlung er möglicherweise begangen hat im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch. Aber für die Zeit bleibt er erstmal im Amt und trägt weiter Verantwortung. Das ist die Botschaft des Papstes.
Betroffene von sexuellem Missbrauch kritisierten die Entscheidung des Papstes, das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx abzulehnen. Agnes Wich, die erst vor kurzem aus dem betroffenen Beirat des Erzbistums München und Freising ausgetreten ist, sagte:
Ich finde das höchst bedauerlich, denn als erste Reaktion dachte ich, und jetzt bleibt alles beim Alten. Es hat meines Erachtens einen systemerhaltenden Effekt. Durch Marx' Rücktrittsangebot war meines Erachtens auch zuerst eine Art Öffnung erstanden, in der sehr viel Neuerung hätte geschehen können.
Matthias Katsch, Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, mutmaßte, der Papst versuche, die Verantwortung für Machtmissbrauch und Missbrauchsvertuschung durch Bischöfe weltweit zu relativieren, indem er darauf verweise, dass früher eben andere Zeiten gewesen seien. Papst Franziskus schrieb in seinem Brief an Kardinal Marx aber auch, dass er diesem zustimme, dass sich die gesamte Kirche wegen des Missbrauchs in einer Krise befinde und dass es sich um eine Katastrophe handle, vor allem auch mit Blick auf die Art und Weise, wie die Kirche mit sexuellem Missbrauch bis vor kurzem umgegangen sei. Nun soll sich Kardinal Marx also weiter als Erzbischof von München und Freising für diese Kirche einsetzen. Er selbst sagte, er empfinde die Entscheidung des Papstes als große Herausforderung. Einfach zur Tagesordnung überzugehen, könne nicht der Weg sein.
Tu, was du willst, aber bleib in München. Der Papst nimmt den Rücktritt von Kardinal Marx nicht an. Selbstverliebtheit, Egoismus, Narzissmus auf der einen Seite oder Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Gemeinsinn auf der anderen. Welche der beiden gegensätzlichen Seiten dominiert gerade unsere Gesellschaft? Und soll man den Eigensinn, die Selbstverwirklichung, die ja heute beide fast selbstverständlich gelebt werden, eher loben oder eher vor ihren Gefahren warnen? Das hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse Professor Thomas Kliche gefragt. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Herr Kliche, der Politikbetrieb und die Gesellschaft, die brauchen doch eigentlich durchaus auch so die eigensinnigen Denker und Macher, oder?
Mehr denn je. Da geht es ja um zwei Seiten von Individualität bei Eigensinn. Also wie wir unser eigenes Leben, unsere eigene Persönlichkeit bewerkstelligen. Das haben uns Aufklärung und kapitalistische Wirtschaftsweise aufgegeben. Wir haben den Kleinbürger und wir haben den Weltbürger. Also wir haben berechnende Ellenbogigkeit einerseits und wir haben unabhängige Urteilskraft andererseits. Der Weltbürger, der unabhängig, innerlich unabhängig denkt und fühlt, der also als wahrlich unverwechselbare, verantwortliche Person lebt, der lebt ja geradezu durch seinen Eigensinn. Der hat einen inneren Kompass, eine moralische Orientierung, unabhängig von Mehrheitsmeinungen. Der sucht nach neuen Wegen, neuen Lösungen, also Grundbedarf für Zeiten der Krise quasi. Und der ist in gutem Kontakt zu sich. Der weiß, was ich eigentlich will oder was er eigentlich will, also welche wahren eigenen Bedürfnisse er hat. Und das ist ja die Grundlage für, aus psychologischer Sicht, die Grundlage für Mitgefühl und Verstehen, für Selbstrelativierung in einer Welt, die uns auch vor ganzheitliche menschliche Aufgaben stellt.
Jetzt haben Sie gesagt, Herr Kliche, wir brauchen das eigentlich mehr denn je. Haben Sie das Gefühl, uns fehlen gerade diese Typen?
Total. Im Politikbetrieb herrscht ja Überlebensprinzip. Also da muss man politisches Kapital, Macht, Wissen, dabei sein, Aufstieg in Ämtern und Kreisen, Zuschreibung von Einfluss und so weiter muss man maximieren. Aber auch im Alltag, da haben wir ja diesen Druck der Erwartungen von Chefs und Umfeld und so ein Alltagsbewusstsein. Das heißt, wir kommen zu dem, was eine weltbürgerliche Denkweise ist, immer weniger, weil im Alltag allerlei triviale Handlungen herrschen, die uns zu dem zwingen, was der Fall ist, und uns erschweren, davon Abstand zu nehmen und auch den großen Auftrag zu sehen, dass wir einen neuen Entwurf finden von uns für Menschen, für die Zukunft.
Mhm. Nun beklagen ja viele durchaus eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, eine mangelnde Streitkultur. Können Sie nachvollziehen, dass viele fürchten, beim Eigensinn, da gehe es vielmehr eher um die egoistische Durchsetzung eigener Interessen?
Naja, man kann brutal sagen, unsere Gesellschaft, unsere Lebensweise hat eigentlich das Maß für gute innere Unabhängigkeit völlig verloren. Da müssen wir jetzt gar nicht diese schrillen Verständigungsformen im Internet angucken, sondern wirklich auch im Alltag sehr konformistische Sozialisation. Und da bleibt dann bei den meisten nur Ellenbogigkeit als Inbegriff von Individualität übrig. Das wird ja auch durch zahllose Erfahrungen immer wieder bekräftigt. Die großen Mächtigen sind ja durchaus amoralisch. Die machen Dieselskandale, die sind korrupt bei Maskenbeschaffung und so weiter. Dann gibt es die vielen kleinen Könige in der Bürokratie, die unsere Zeit verschwenden und uns klein zu wursteln versuchen. Dann gibt es Ungerechtigkeiten in der Belohnung von Leistungen, die sich ja auch über Jahre anhäufen können. Und das fällt alles nicht sehr auf. Aber dieser Betrieb genannt Gesellschaft brummt und verdeckt damit einen Verschleiß von Zusammengehörigkeit, von Verantwortung, Rücksichtnahme, der sich auch in großen Mengen sammeln kann. Im Grunde ist Populismus, Trump, Brexit ein Beleg dafür, wie Verunsicherung und Amoralität durch diese falsche Form von Eigensinn hochschwappen können.
Verschleiß von Zusammengehörigkeit, haben Sie gesagt. Denken wir es mal positiv. Also eigensinnig denken und handeln und doch eben am gemeinsamen interessiert oder orientiert sein. Wie geht das für Sie zusammen?
Für mich persönlich sind da zwei Dinge wichtig. Aufgeklärter Glaube, der schützt mich vor vielen üblen Irrtümern und auch davor, mich von der Oberflächlichkeit, den Belohnungen der Welt abhängig zu machen. Und dann Sozialismus, aber wie man das nennt, ist eigentlich egal. Die Grundüberzeugung, dass Gleichheit und Gerechtigkeit und der Abbau übler Machtgefälle allen Menschen zugutekommen. Und das kann man auch in anderer Form haben. Also man muss jetzt nicht Christ und Sozialist sein, um ein guter Mensch zu sein. Aber der Kern der Sache ist, wir brauchen ein inneres seelisches Gut, wie etwa den Glauben, das uns vor den oberflächlichen Befriedigungen der Welt, also vor unserer Korruptionsmöglichkeit schützt, das uns menschliche Unabhängigkeit gibt. Und wir brauchen eine Überzeugung, die unser Handeln und Denken auf andere ausrichtet, auf andere Menschen, andere Lebewesen, über das eigene Vorankommen hinaus. Also Ethik und praktische Einsicht in globale Lösungsbedarfe und woher wir das kriegen, ist eigentlich egal.
Wie viel Eigensinn braucht die Gesellschaft? Das war ein Gespräch mit Professor Thomas Kliche, Politikpsychologe aus Stendal. Eigensinn und sozialer Sinn, das sind die beiden Pole, zwischen denen sich jede Persönlichkeit entwickelt und zwischen denen auch eine Gesellschaft insgesamt entsteht. Was ist dominant oder in welchen Phasen gerade wichtig? Für Kinder ist es unabdingbar, dass sie Eigensinn entwickeln, um sich abzulösen von ihren Eltern. Und heute verbinden sich mit dieser Ablösung in der Jugendzeit auch typische Generationenfragen. Eltern essen Fleisch, Kinder sind Vegetarier. Eltern fahren schmutzige Autos, Kinder teilen sich Autos oder verzichten ganz darauf. Nina Michalk hat junge Erwachsene gefragt, wo sie den Eltern gegenüber eigentlich auf ihrem Eigensinn beharrt haben.
Anne Thalmann sitzt in einem Park in Frankfurt. Ursprünglich kommt die 25-jährige Studentin aus einem kleinen Dorf bei Bremen, zog dann nach Marburg, jetzt studiert sie in der großen Stadt. Ein wichtiger Schritt zu einem eigenständigen Leben.
Meine Eltern haben relativ schnell geheiratet, ein Haus gekauft, nach anderthalb Jahren mich bekommen. Also das ist etwas, das würde ich nicht machen wollen. Mir ist es wichtiger, dass ich mehr Freiheit in dem Sinne habe, dass ich nicht so schnell so eine für immer bestehende Verpflichtung habe.
Annes Eltern haben ihre Eigenständigkeit unterstützt, sie als Jugendliche zu den Kellnerjobs gefahren, wo sie Geld verdienen konnte, um unabhängig zu sein. Konfliktreich war für die religiöse Familie eher, als Anne mit 14 keine Lust mehr auf die Kirche hatte.
Und da habe ich da diesen Eigensinn auch tatsächlich sehr durchgesetzt. Da habe ich sehr, sehr spezifisch Abstand genommen. Und dieser Abstand hat auf jeden Fall auf Dauer auch mehr Verständnis dafür eingebracht, dass ihnen das wichtig ist. Aber so mit 14 in der Pubertät, dann musste man halt diesen Kampf erstmal führen. da war es tatsächlich für mich auch sehr wichtig, dass ich das nicht mehr mache.
Grundsätzlich bewundert Anne ihre Eltern. Ihr Vater hat als Busfahrer 4 Kinder durchgebracht. Seine Ausdauer auch in schwierigen Zeiten ist ihr ein Vorbild. Wenig vorbildlich fand Anne als Vegetarierin, dass bei ihren Eltern so viel Fleisch auf den Tisch kam.
Das war auch denen sehr wichtig, dass halt auch Fleisch auf dem Brot ist oder am Essen ist. Und da habe ich es tatsächlich auch sehr durchgesetzt, dass ich mich so ernähre, wie ich mich ernähren möchte, dass ich, auch wenn es dann sein muss, dann mehr koche und ja.
Als älteste Tochter ist Anne dann auch immer wieder in einen Konflikt mit den Eltern geraten, wenn diese nach Annes Meinung zu streng mit den Geschwistern waren. Bei Riz Baba ist das ganz anders. Seine Eltern seien nicht streng genug, sagt der 18-jährige Schüler, vor allem wenn es um die schulischen Leistungen seiner kleinen Brüder geht. Und das, obwohl die Eltern selbst Lehrer sind.
Meine beiden Geschwister sind ein bisschen am Schwächeln und da ist dann halt immer so, dass meine Eltern sagen, ja, wir lassen sie halt machen. Und das würde ich halt definitiv anders machen, weil viele jetzt in unserem Alter nicht so ganz verstanden haben, dass alles, was man sich jetzt in der Schule quasi aufbaut, das komplette Leben prägen wird und es dann eben ein bisschen unterschätzen.
Strenger sein als die Eltern und nicht so dickköpfig wie der Vater, das ist Riz Babas Wunsch. Und doch erwischt er sich, wenn er genauso dickköpfig reagiert. Einen Eigensinn entwickeln, sich abgrenzen. Manchmal geht das eben nur für eine Weile.
Mein Vater, seit ich mich daran erinnern kann, läuft immer in Adiletten rum. Und früher fand ich das sehr affig, dass er eben diese Adiletten anhatte und fand, dass sie dämlich aussahen. Aber mittlerweile trage ich jetzt auch Adiletten zu Hause. Und dann bin ich so ein bisschen so, okay, eigentlich wollte ich das ja so nicht, aber es fährt halt irgendwie durch.
HR Info. Himmel und Erde.
Das HR Info Himmel und Erde Sonntagsthema heute rund um den konstruktiven Eigensinn. Psychologen sagen ja, dass der Eigensinn eine wichtige Kraft ist, um Krisen zu bestehen. Nun stecken wir gerade in einer außergewöhnlich heftigen und langen Krise. Und da hat in den Kirchen ein Nachdenken angefangen, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Nachfrage nach Religion insgesamt hat. Ob die Krise vielleicht dazu führt, dass die Menschen wieder mehr von der Kirche erwarten. Gerhard Wegner ist Sozialwissenschaftler. Er war bis 2019 der Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und er hat die einschlägigen Untersuchungen zum Thema einmal durchgeschaut. Lothar Bauerochse hat ihn dazu befragt.
Herr Wegner, Not lehrt beten, sagt ja das Sprichwort. Heißt das, in Krisenzeiten fragen angeblich die Menschen wieder mehr nach Religion. War das diesmal auch so?
Ja, das hätte man eigentlich erwarten können, weil das immer so gewesen ist. Aber in der Corona-Krise ist das kaum der Fall gewesen. Da konnte man jedenfalls nichts feststellen an zusätzlichem Bedarf an Religion. Die Frage ist, ob die Kirchen das hätten ein bisschen mehr provozieren können durch andere Veranstaltungen und andere Äußerungen, aber das kam weiter gar nicht im Blick.
Wie lässt sich denn eigentlich heute durch Umfragen ermitteln, welche Erwartungen Menschen haben an die Kirche und an Religion überhaupt?
Naja, es gibt ja laufend Umfragen über alles Mögliche und so eben auch über den Stellenwert von Religion im Leben der Menschen, um die Bedeutung, die christlicher Glaube hat. Das Institut, was Sie schon erwähnt haben, wo ich früher tätig war, hat viel in dieser Hinsicht gemacht, aber es gibt auch alle möglichen anderen Einrichtungen, die das machen. Und da kommt eben immer wieder, wenn man zum Beispiel so nach einem Ranking von wichtigen Orientierungen im Leben der Menschen fragt, taucht eben schon seit langem Religion am unteren Ende nur noch auf. Andere Dinge sind viel wichtiger, die Familie ist wichtiger, der Wohlstand und eben auch die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Das ist das, was die Menschen brennend interessiert. Gesundheit spielt eine Riesenrolle, aber Religion als solche ist weiter unten.
Selbstverwirklichung, das Stichwort greife ich mal auf, ist ja vielleicht so ein Aspekt auch des Eigensinns, um den es uns heute Morgen geht. Sie haben kürzlich in einem Zeitungsbeitrag geschrieben, das wäre eigentlich tatsächlich einer der zentralen Punkte, an der man auch mit der christlichen Botschaft anknüpfen könnte. Wie meinen Sie das?
Es ist so, wenn Sie in die schon erwähnten Umfragen heute gucken, dann gibt es eine große Differenz zwischen Menschen, die sehr viel Wert auf Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbststilisierung legen und dem, was in der Kirche propagiert wird. Denn man glaubt, dass in der Kirche es sehr viel mehr um Demut, Bescheidenheit, um ähnliche Dinge geht, die dann als querstehend zu solchen Selbstverwirklichungswerten erkannt werden. Und deswegen bleiben die Leute dann von der Kirche eher weg. Das ist ein Problem, was die Kirchen haben. Und mir geht schon seit langem darum, diese Brücke zwischen Selbstverwirklichungswerten und der kirchlichen Botschaft zu schließen. Denn es ist nicht so, dass der liebe Gott böse wäre, wenn die Menschen sich selbst verwirklichen. Es ist nicht so, dass es eine Sünde wäre, wenn man Eigeninteresse daran entwickelt, dass man selbst sich gut entwickeln will, dass man selbst auf seinen Körper achtet, dass man auch im Leben irgendwie erfolgreich sein will und so. Das für sich genommen ist ja überhaupt nicht böse, sondern das ist einfach das Leben, was uns Menschen auszeichnet. Und daran ein Interesse zu haben, ist eigentlich notwendig. Der Punkt ist nur, wie das eingerahmt ist. Betreibe ich meine Selbstverwirklichung konsequent nur ego-bezogen, nur auf mich selbst bezogen und verliere die anderen dabei aus dem Blick und ziehe meinen Kurs durch, koste es, was es wolle? Oder mache ich das eingebettet in Bezüge mit anderen und vielleicht dann eben auch religiös eingebettet im Glauben an Gott? Dann hat das, glaube ich, sehr positive Wirkungen.
Hm. Sie haben es schon erwähnt, die Selbstverwirklichung, auch der Eigensinn, haben gerade so in den Kirchen im christlichen Kontext keinen guten Ruf. Papst Franziskus hat gerade in dieser Woche die Fügsamkeit als christliche Tugend gelobt. Aber auch gesellschaftlich beklagt man ja oft so eine Gesellschaft der Ichlinge. Widerspricht da sozusagen die Selbstverwirklichung einem christlichen Ansatz?
Fügsamkeit ist gut, ja. Also wenn Fügsamkeit bedeutet, dass Menschen sich natürlich in soziale Zusammenhänge irgendwie einfügen müssen, dass man eben nicht nur seinen eigenen Kurs verfolgt, sondern guckt, was wollen die anderen in einer Arbeitsgemeinschaft, im Betrieb oder in der Familie oder im Dorf, wo man lebt oder im Stadtteil, dann ist das richtig. Aber unter Fügsamkeit versteht man ja meistens sowas wie Unterordnung unter andere. Das kann es nicht sein und das kann es, glaube ich, auch christlich nicht sein. Vom Christlichen her kann man davon ausgehen, gibt da einen schönen Satz von Eberhard Jüngel, dass man mit sich selbst von Gott beschenkt ist. Ich bin mit mir selbst von Gott beschenkt, das ist so einer meiner Lieblingssätze. Und wenn ich selbst von Gott beschenkt bin, dann ist es meine Aufgabe, mich selbst zu entwickeln, mich selbst auszubilden, mich selbst in Arbeit und am Engagement, im Ehrenamt einzubringen in die Gesellschaft und die Gaben, die ich empfangen habe, einzusetzen für mich selbst, aber auch für andere. Und das ist sozusagen das christliche Verständnis von Selbstverwirklichung. Die Verwirklichung eines von Gott geschenkten Selbst vorantreiben. Und das ist etwas ausgesprochen Positives und das braucht es bei einem jeden von uns eigentlich.
Der Eigensinn aus der Sicht des Theologen und Sozialwissenschaftlers. Künstlern sagt man ja nach, dass sie ihren Eigensinn besonders ausgeprägt leben und ihn eben auch kreativ ausgestalten und zur Geltung bringen. Deshalb ist Kunst auch so anregend. Es zeigt sich darin nämlich, eine Person mit all ihren existenziellen Fragen und Themen auf eine unnachahmliche, individuelle, eigensinnige Weise. Die Documenta in Kassel ist alle 7 Jahre ein Ort dafür, das alles auszustellen. Und immer ist auch die Kirche mit einer nennenswerten Kunstinstallation mit von der Partie. 2022 soll ja die nächste Documenta in Kassel stattfinden und in dieser Woche bereits hat die katholische Kirche ihren Beitrag zur Documenta vorgestellt als Ergebnis einer vorangegangenen Ausschreibung. Carsten Gohlke berichtet.
Die Messlatte war hoch gelegt für die 5 Bewerber zur Ausstellung in der Kasseler Elisabethkirche. Nach Stefan Balkenhol, dessen Figur noch heute im Kirchturm die Besucher begeistert, und Anne Gartmann, die mit ihren 4000 Aluminiumelementen die ganze Kirche durchmessen hat, wurde schon ein sehr substanzieller Beitrag für 2022 erwartet.
Bei dem Konzept werde ich den Kirchenraum verwandeln in einen Paradiesgarten, in dessen Mitte eine 1 Meter große Feuerschale mit über 70.000 echten Perlen steht. Und jeder Besucher, der die Kirche über den Vorplatz betritt, geht erst, wenn man sich diese Reise ins Paradies verdienen muss, durch ein Labyrinth, das da aufgemalt ist, zieht dann die Schuhe aus und tritt durch einen Schallschutzvorhang in den Paradiesgarten, kann dann entspannen, zur Ruhe finden und seine persönliche Perle mitnehmen als Erinnerung.
Birte Blaut stammt aus München und lebt heute abwechselnd dort oder in New York. Sie hat in Kulturwissenschaft promoviert und mit ihren Kunstinstallationen zahlreiche internationale Preise gewonnen.
Also ich versuche mich hintanzustellen. Das heißt, der Raum dieser Kirche mit den offenen Seitenschiffen, wo für mich durch die Höfe schon der Paradiesgarten im Keim drinsteckt, das ist ein Sakralraum. Man soll darin zur Ruhe kommen und das versuche ich zu verstärken. Und dann natürlich auch die Zeit, die Nach-Corona-Zeit, wo ich das Gefühl habe, es wird den Menschen gut tun, wieder zu sich zu finden.
Martin Mattel ist Diözesanbaumeister und Konservator und hat schon von Berufs wegen einen besonderen Blick auf seine Bauwerke im Bistum Fulda. Als Mitglied der Jury ist er vom Projekt absolut begeistert.
Wir haben ein Auswahlverfahren gemacht, bei dem wir 5 Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben. Und das sind sehr intensive und spannende Diskussionen zustande gekommen. Und am Ende gab es eine sehr klare Entscheidung.
Der Weg ins Paradies. Er führt, wie so oft, durch das Labyrinth des Lebens, so das Motto der Installation, die gleichzeitig aber auch einen ganz praktischen Hintergrund hat. Denn es ist auch so etwas wie eine Besucherzählmaschine, dank der Perlen, die jeder der großen Schale im Paradies einzeln entnehmen darf. Noch einmal die Künstlerin Birte Blaut.
Wo man sieht, wie langsam dieser große Berg der 70.000 Perlen weniger wird und sich in alle Welt verstreut.
Paradieswege, das kirchliche Kunstprojekt zur Documenta, ist vorgestellt worden. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag.